Muco on Air, der Podcast des Bundesverbands Mukoviszidose e.V.
Ich bin Bettina Kirchner und begrüße euch herzlich zu einer neuen Folge unseres Podcasts rund um das Leben mit Mukoviszidose. Wir alle tun es jeden Tag, aus Hunger, mit Genuss, in Hektik, als Belohnung, allein oder in Gesellschaft. Essen und Trinken, beides ist ein kulturelles Ereignis und wir machen beides für unser Leben gern. Doch für Menschen mit Mukoviszidose ist Essen und Trinken ein Dauerthema und dadurch oft auch problematisch. Wir sprechen hierüber heute mit der Diplom-Ökotrophologin Annette Simon. Sie arbeitet als Ernährungstherapeutin an der Mukoviszidose-Ambulanz in Gießen und ist die erste Vorsitzende des Arbeitskreises Ernährung im Bundesverband. Herzlich willkommen, Annette Simon.
Hallo und danke für die Einladung zu dem Gespräch.
Essen ist nicht nur notwendige Nahrungsaufnahme, sondern so viel mehr. Frau Simon, Sie beschäftigen sich ja schon seit Jahren intensiv mit dem Thema Ernährung. Welche Bedeutung haben Essen und Trinken für das gesellschaftliche Miteinander und für jeden Einzelnen von uns?
Ja, Essen hat seit jeher eigentlich nicht nur den Zweck, satt zu sein oder ausreichend versorgt zu werden. Es ist auch schon immer eine Form des Miteinander und des Beisammenseins. Das familiäre Sitzen am Tisch oder in einer netten Gesellschaft mit mehreren Menschen. Das fängt im Kindergarten an, in der Schule, die gemeinsame Mahlzeit in der Kantine bei Arbeitskollegen, ein gemeinsames Kochen und auch oder auch das Kaffeetrinken mit der Freundin. Es geht um mehr als nur um Nahrungsaufnahme. Schon und besonders in der frühen Kindheit spricht man deshalb auch von einer Bindungszeit, also die Zeit, in der gestillt wird, in der gefüttert wird, der Säugling mit Nahrung versorgt wird und später auch von einer Art Bildungszeit. Das ist zum Beispiel momentan das gemeinsame Plätzchen ausstechen in der Weihnachtszeit oder im besten Fall natürlich auch ein Etablieren von einer ausgewogenen, gesunden Ernährungskultur. Allerdings leben wir auch immer mehr in so einer schnelllebigen Zeit mit dem Essen zwischendurch und nebenbei, mit vielen Terminen, unterschiedlichen Arbeitszeiten in der Familie und dann auch nicht mehr nur noch die Lust haben auf Kochen, Zubereiten und auch noch Atmosphäre schaffen. Und nicht zuletzt, auch durch die permanente Präsenz der sozialen Medien, lässt man sich schnell ablenken und der Genussfaktor auf das eigentliche Essen kann da auch schon verloren gehen. Umso schöner ist es natürlich, wenn schon die Planung und auch die Zubereitung eines schönen Miteinanders stattfindet, wie wir es auch durch die sozialen Medien und Zeitschriften gezeigt bekommen. Foodblogs zum Beispiel sind in aller Munde.
Das gemeinsame Kochen macht ja auch Spaß.
Ja.
Mit Blick auf die Mukoviszidose, wie wirkt sich die Erkrankung auf die Verdauung und die Aufnahme von Nährstoffen aus? Und wie sieht nach aktuellem Stand eine bedarfsangepasste und ausgewogene Ernährungsweise für Menschen mit CF aus?
Also man kann grundsätzlich schon mal sagen, dass der überwiegende Teil der Menschen mit Mukoviszidose pankreasinsuffizient ist. Das heißt, die Bauchspeicheldrüse produziert nicht genügend Verdauungsenzyme. Fette, Kohlenhydrate und Proteine können nur unzureichend aufgespalten und resorbiert werden. Hierzu werden Verdauungsenzyme als Granulat beim Säugling oder als Kapseln zugeführt. Nicht gut mit Verdauungsenzymen eingestellt oder dosiert, dann kann das zu einer Energie- und Nährstoffmangelsituation führen, zum Beispiel auch bei den fettlöslichen Vitaminen. Die Ernährungstherapie bei CF sollte sich immer dem individuellen Bedarf anpassen. Das heißt also je nach Verdauungssituation, je nach Lungenfunktion, je nach Wachstumsphase und je nachdem, ob zum Beispiel schon eine Modulatorentherapie begonnen wurde, verändert sich der Bedarf an Energie und an Nährstoffen. Dies kann von einer altersentsprechenden Ernährung mit 100 Energieprozent, also wie man das aus der klassischen Ernährungspyramide kennt, bis zu circa 30 oder auch 50-prozentigem erhöhten Kalorienbedarf bei Patienten und Patientinnen sein, die zum Beispiel in der Phase sind, wo sie viele Infekte haben, wo sie eine eingeschränkte Atemarbeit haben, schlechtere Verdauungsleistung. Hier ist der Ernährungswürfel ein Symbol dafür, der uns das zeigt, wie man einfach mehr Kalorien auch zunimmt. Ziel ist es, gemeinsam im Team, also das heißt Ernährungsbegleitung und Eltern und auch die anderen Professionen aus unseren Teams, eine gesunde Gewichtsentwicklung und auch eine gesunde Körperzusammensetzung zu ermöglichen. Durch die eingeschränkte Funktion der Bauchspeicheldrüse kann es im frühen Erwachsenenalter auch zu einem Diabetes kommen. Deshalb wird schon ab dem 10. Lebensjahr begonnen, einen jährlichen Test zu machen, ob die Zuckerverwertung noch funktioniert. Sollte dieser Diabetes da sein, haben wir aber auch hier durch wirklich gute neue Therapiemöglichkeiten, wie zum Beispiel eine kontinuierliche Blutzuckermessung über Sensoren, eine sehr flexible Möglichkeit, die Ernährung einzustellen.
Gut zu wissen.
Wie man sich mit Mukoviszidose gesund ernährt, erfahrt ihr in den Broschüren Richtig Essen und Säuglingsernährung in unserer Online-Mediathek. Dort gibt es auch Informationen zu Diabetes und weiteren Folgeerkrankungen. Die Links findet ihr in den Shownotes. An der Ernährung können wir sehr gut sehen, wie sich die Behandlung der Mukoviszidose verändert oder gewandelt hat. Frau Simon, würden Sie für uns bitte mal in die Vergangenheit blicken? Wie haben sich die Ernährungsstrategien oder auch Pläne für Menschen mit CF in den letzten Jahren verändert?
Ehrlich gesagt, haben die sich ziemlich verändert. Ich glaube, es gibt so zwei Ansätze in der Ernährungstherapie, die durch die Modulatorentherapie und auch seit der 2016 dem Neugeborenen-Screening viel wichtiger geworden sind. Zum einen, dass wir bereits im Kindes- und Jugendalter vermehrt auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung Wert legen, individuell die Entwicklung des Kindes betrachten und begleiten, also mit und ohne Modulatorentherapie, und bei Bedarf die Ernährung zum Beispiel hochkalorischer anpassen, aber nicht mehr grundsätzlich, wie es früher der Fall war, immer hochkalorisch. Für lange Zeit war für die CF-Patientinnen die Empfehlung, das Essen kalorienreich, fettreich bzw. fettbetont zuzubereiten. Manchmal musste bereits bei der Säuglingsernährung begonnen werden, diese mit mehr Kalorien zuzubereiten, bis zur späteren Empfehlung bei Kindern und Erwachsenen eher Vollfettprodukte zu verwenden oder eben eine energiedichte Zubereitungsform zu wählen. Diese zusätzliche Energie war natürlich auch nötig, um ein gesundes Gewicht zu entwickeln und zu halten. Zum anderen sehen wir durch das Neugeborenen-Screening im Moment sehr gut entwickelte Säuglinge, die nicht symptomatisch sind und besonders mit Beginn der Modulatorentherapie für ja einen Großteil unserer Patientinnen nicht nur eine Verbesserung der Lungenfunktion, sondern auch eine wesentlich stabilere, effektivere Verdauungsleistung. Beides führt zu einem geringeren Energie- und Nährstoffbedarf und einer besseren und stabileren Gewichtsentwicklung. Viele untergewichtige Patientinnen erreichen ein Normalgewicht. Zum Teil, Klammer auf leider, auch darüber hinaus.
Laut den Daten aus dem deutschen Mukoviszidose-Register sind mittlerweile über 20% der Erwachsenen übergewichtig bis adipös, was Sie ja auch schon erwähnt haben. Welchen Einfluss spielt die neue Dreifachkombination Kaftriol hierbei?
Genau, wie bereits angedeutet, kann es bei einer gleichbleibenden, hochkalorischen Ernährung, so wie das viele Jahre praktiziert wurde, zu einer stärkeren Gewichtszunahme bis hin zu einer Adipositas kommen, weil die Nährstoffe besser verarbeitet werden, weil der Bedarf eigentlich gesunken ist und bei gleicher Ernährung kommt es eben dazu. Im optimalen Fall sollte also vor Beginn der Modulatorentherapie über die aktuelle Ernährungsweise schon mal gesprochen werden oder sie analysiert werden. So, glaube ich, kann präventiv eine Übergewichtsentwicklung besser vorgebeugt werden, indem eben so Veränderungsideen oder Empfehlungen zeitgleich begonnen werden können. Weiterhin ist so eine engmaschige Begleitung, gerade im Beginn mit den Modulatoren und Beratungsangebote in dieser Zeit, denke ich, sehr wichtig. Gemeinsam mit dem Patienten sollten diese alten, lang gelebten Verhaltensmuster, Geschmack und Zubereitungsvorlieben neu gefestigt und neu ausgerichtet werden. Ich weiß, klingt einfach, ist aber in der Realität nicht immer einfach. Das braucht eine längere Zeit und natürlich auch den Willen, etwas verändern zu wollen. Der zweite parallele Ansatz ist Bewegungsmotivation, Sportförderung, Bewegungsförderung und damit eben einen höheren Energieverbrauch. Das heißt, das Thema ausgewogene Ernährung und Bewegung bei Mukoviszidose wird immer wichtiger werden.
Und wie können Sie in der Ernährungstherapie darauf reagieren bzw. vorbeugen?
Indem man mit dem Patienten und dem Patientin, mit den Eltern, wie gesagt, frühzeitig ins Gespräch kommt, indem man ihnen auch zeigt, ohne dass man Angst macht, wo eine Entwicklung hingeht, damit man ihnen auch zum Teil ganz praktische Sachen näher bringt. Wie kann man auch ein Essen sehr lecker zubereiten, wenn jemand doch sehr auf Fettiges oder auf Kaloriendichtes geprimed ist? Wie kann man damit umgehen? Das heißt, das Gespräch zu führen, glaube ich, ist da ein ganz wichtiges.
Gut zu wissen.
Wenn ihr mehr konkrete Zahlen zum Gewicht und zum gesundheitlichen Zustand von Menschen mit CF erfahren wollt, besucht unsere Website. Dort werden jährlich die neuesten Daten aus dem Register veröffentlicht. Den Link zum aktuellen Dokument findet ihr in den Shownotes. Mukoviszidose-Erkrankte müssen sich immer praktisch von Geburt an mit dem Thema Ernährung beschäftigen. Kann das auch zu einem gestörten Essverhalten führen?
Ja. Das kann es. Und ich glaube, das kann sich zunächst auch schon über die elterliche Angst, dass sie ihr Kind nicht richtig versorgen können, dass sie ein Kind haben mit einer Erkrankung. Bereits hier kann sich diese Versorgungsangst latent zu einer Ernährungsstörung auch entwickeln. Diese Angst und diese Unsicherheit beim Essen, beim Füttern, beim Zubereiten, das ist eben was sehr Präsentes, weil es mehrmals am Tag immer wieder auftaucht. Isst du auch genug, damit du gut zunimmst, damit deine Lufu besser ist, damit du auch fit bleibst? Das sind ja die ganzen Sätze, mit denen die Eltern früh groß werden, wenn es nach der Diagnose der Mukoviszidose ist. Und die auch natürlich bei den regelmäßigen Kontrollen in der Ambulanz auf die Eltern enormen Druck ausüben können, wenn das Gewicht mal nicht adäquat zugenommen hat, wenn die Kinder mal stagnieren vom Gewicht. Da man aber mittlerweile über diese Problematik auch Bescheid weiß, versuchen wir, den Druck erst gar nicht so entstehen zu lassen, beziehungsweise früh auch wieder herauszunehmen. Ich glaube, wenn wir die Eltern ganz früh stärken, und da haben wir ja jetzt durch das Neugeborenen-Screening immer mehr die Möglichkeit, und die dann positiv unterstützen, engmaschig begleiten, über Visiten, über E-Mails, über Telefonate, dann kann so eine gewisse Routine auch relativ zügig einkehren, die nicht von so einer Unsicherheit und einer Angst geprägt ist. Und da wir die Eltern mit den CF-Babys nun sehr früh kennenlernen, hilft das natürlich zusätzlich. Und die gemeinsame Arbeit in dem Mukoviszidose-Team mit dem psychosozialen Kollegen und mit den ärztlichen Kollegen, die, glaube ich, ist hier auch nochmal sehr wichtig, um früh so einen Druck und eine Angst zu erkennen bei den Eltern, bei den PatientInnen und dann entsprechend zu handeln.
Jetzt werden ja alternative Ernährungsformen immer populärer. Was können Sie denn zu vegetarischer oder veganer Ernährungsweise bei Mukoviszidose sagen?
Ja, also wie in der gesunden Bevölkerung gibt es natürlich auch in unserem PatientInnen-Kollektiv solche Ernährungstrends, den Trend hin zu besonderen Ernährungsformen von Low Carb über Ähnliches und auch zu einer vegetarisch wesentlich seltener veganen Ernährung. Also ich glaube, das spiegelt ähnlich auch den Zahlen der Gesamtbevölkerung wider. 10% der Bevölkerung ernährt sich ja vegetarisch und 2-3% vegan. Ich habe da keine aktuellen Daten drüber, wie es in der Bevölkerung mit Mukoviszidose ist. Was ist eine vegetarische Ernährung? Eine vegetarische Ernährung ist grundsätzlich, glaube ich, auch für Menschen mit Mukoviszidose umsetzbar und machbar. Besonders durch die positiven Auswirkungen der Modulatorentherapie. Allerdings sollte eine individuelle Ernährungsberatung hier nochmal sehr gut unterstützend stattfinden, damit man wirklich die Versorgung mit allen nötigen Nährstoffen, ich nenne mal Eisen oder Vitamine, damit die funktionieren und auch sichergestellt sind, besonders wenn ein erhöhter Bedarf vorliegt. Zu der veganen Ernährung kann man sagen, dass dies eine Ernährungsform ist, die ein großes Wissen, große Fertigkeiten und Können auch brauchen und letztlich auch sehr viel Zeit. Selten kommt eine vegane Ernährung ohne Nahrungsergänzungsmittel aus. Das heißt, am schwierigsten ist die Versorgung mit ausreichend Energie, Kalorien und auch Eiweiß sowie mit einigen Vitaminen und Mineralstoffen. Bei so einer Entscheidung von einem Patienten mit Mukoviszidose, da sollte die Ernährungsberaterin vor Ort auf alle Fälle zu Rate gezogen werden, damit man auch hier bestmögliche Versorgung sicherstellt.
Gibt es denn eine Situation, die Ihnen rund um die Ernährungstherapie bei Menschen mit CF besonders in Erinnerung geblieben ist?
Ja, das ist eine schöne Frage. Ja, da ich schon lange in der Mukoambulanz auch tätig bin, gibt es irgendwie ganz viele Momente, an die ich erinnere. Aber da mein Schwerpunkt ja in der Kinderklinik ist, finde ich, sind es immer diese Schulungen mit so Lebensmittelattrappen, wenn wir Picknick spielen und wenn ich versuche, mit den Kindern was zu entdecken. Das ist immer so ein Highlight in meiner Arbeit, weil es auch ein Stück weit weg ist von diesen belastenden Gesprächen oder Visiten in der Ambulanz. Und total schön finde ich immer, wenn aus diesen Kindern dann schon junge Erwachsene geworden sind und die dann immer noch mal mit so einem Lächeln in mein Büro kommen und sich meinen Picknickkorb mit Lebensmittelattrappen noch mal anschauen und sagen, ach, was habe ich da so gerne mitgespielt? Also das ist was ganz Schönes. Und vielleicht, was so ganz modern jetzt gerade erst so auftaucht, das ist besonders spannend, diese Entwicklung von den jungen, stabilen, fitten Menschen mit Muko, die durch die Modulatorentherapie ganz viel Sport machen und ganz aktiv werden und die natürlich ihre Ernährung, so wie es gerade Trend ist, auch umwandeln und neu gestalten und da dran zu bleiben, an dieser Form, an diesen jungen Menschen, das ist immer was Schönes für mich.
Und auch spannend.
Und auch spannend.
Und da bin ich wieder neugierig. Wie sind Sie als Ernährungsberaterin auf das Thema Mukoviszidose gekommen? Gab es da einen Anlass?
Irgendwie hat sich da so ein kleiner Kreis geschlossen. Eine Kinderfreundin von mir in der Straße ist an Muko erkrankt, sodass ich schon als kleines Kind irgendwie wusste, dass es da so eine Erkrankung gibt, mit denen man inhalieren muss und eine aufwendige Therapie machen musste. Und viel später hatte ich dann die Möglichkeit, zunächst nach jahrelanger Arbeit mit Menschen mit Behinderungen eine Schwangerschaftsvertretung in der pneumologischen Kinderklinik anzutreten mit dem Schwerpunkt Mukoviszidose. Und ja, was soll ich sagen? Gesagt, getan. Und da bin ich heute noch.
Ja, wunderbar. Herzlichen Dank, Annette Simon, Ernährungstherapeutin an der Mukoviszidose-Ambulanz in Gießen.
Herzlichen Dank für das Interview.
Das war Muko on Air, der Podcast des Bundesverbands Mukoviszidose e.V. Nächsten Monat gibt's eine neue Folge. Am besten abonniert ihr uns direkt bei eurem Podcast-Anbieter. Schickt uns gern eure Erfahrungen, Fragen und Themenwünsche an podcast@muko.info.